Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Nicole Dittmer.
Guten Tag, und zu Gast ist Stefan Braun, Korrespondent im Parlamentsbüro der Süddeutschen Zeitung. Willkommen, Herr Braun.
Schönen guten Morgen.
Ja, es liegen politisch aufregende Tage hinter uns und vermutlich auch noch vor uns. Die US-Wahl bleibt das Thema dieser Tage. Ich muss sagen, ich kann mich nicht erinnern, wann ich zuletzt morgens vor dem Weg ins Badezimmer noch mal schnell den Blick aufs Smartphone nach den Eilmeldungen. Das haben hier gestern auch der Kollege Corbinian Frenzel und Marc Brost von der Zeit erzählt. Der erste schlaftrunkene Gedanke: Gibt es ein Ergebnis oder gibt es was Neues? Ging es Ihnen auch so?
Mir ging es die ganze Woche so. Und man muss sagen, man hat ja auch CNN noch mal ganz neu kennengelernt beziehungsweise wieder entdeckt, weil ich zugeben muss, ich habe schon unentwegt und seit Mittwoch eigentlich dauernd und in kleinen Unterbrechungen CNN geguckt, einen fantastischen Erklärer da wieder entdeckt, John King, ein wahnsinniger Typ, der vor den Tafeln steht und alles Mögliche erzählt. Aber ich habe dann auch gestern Abend festgestellt, so, jetzt ist irgendwie Overkill, jetzt bin ich gerade erschöpft, das war mir zu viel, weil es natürlich so lange dauert und man fiebert und kriegt dann in der Relation wenig neue Ergebnisse. Insoweit war ich gestern Abend, dann war ein bisschen Shutdown bei mir.
Als ich mir zu Beginn dieser Woche schon mal so ein bisschen Gedanken gemacht habe über mögliche Themen heute, habe ich gedacht, muss ich sagen, vielleicht ein bisschen naiv, naja, Ergebnisse sind dann 3 Tage vorbei, müssen wir vielleicht auch nicht mehr so lange drüber reden. Waren Sie da weitsichtiger?
Nee, das wäre ja Quatsch, jetzt irgendwie so schlau zu klingen. Natürlich haben wir den Reflex, dass wir bei der Bundestagswahl in Deutschland, wissen wir ja irgendwie so, ab 18.20 Uhr haben wir im Großen und Ganzen schon das Gefühl, wie geht's aus, also am Wahltag. Und natürlich habe ich über die Woche dann gelernt, dass die Amerikaner in einzelnen Bundesländern eben ganz anders agieren. Das, was an dem Tag abgegeben wird, wird gezählt und danach fangen sie an, die Briefwahlen zu nehmen. Und Briefwahlen sind in Zeiten der Pandemie eben was ganz Besonderes. Und ich weiß nicht, fast die Hälfte der Amerikaner haben mit Briefwahl gewählt. Deswegen, irgendwann habe ich auch kapiert, dass das so lange dauert und warum das so lange dauert. Aber trotzdem bleibt man ja unruhig und ungeduldig.
Stefan Braun von der Süddeutschen Zeitung zu Gast in dieser Mittagsstunde. Und die US-Wahl wird uns weiter beschäftigen, ganz sicher auch über diese Stunde hinaus noch. Stefan Braun, parlamentarischer Korrespondent der Süddeutschen Zeitung, ist bei mir, der die US-Wahl in diesen Tagen natürlich auch genau verfolgt und dem wir eigentlich, zumindest meine Kollegin, vor dieser Sendung versprochen haben, dass er der erste Gesprächsgast sein wird, mit dem wir dann gemeinsam ein Ergebnis verkünden können. In dem Fall nicht meiner Naivität, sondern der Zuversicht meiner Kollegin draußen geschuldet, aber es zieht sich weiterhin. In 5 Staaten wird weiter ausgezählt. Lediglich in einem der 5, nämlich North Carolina, liegt Trump vorne. Das war zu erwarten. In Pennsylvania liegt Biden derzeit mit knapp 29.000 Stimmen vorn. 96% sind ausgezählt. Wenn er dort gewinnt, hieße das 20 Wahlleute mehr und er wäre quasi durch. Stefan Braun, kann da noch was schiefgehen?
Also ich glaube jetzt bei der reinen Auszählung der Stimmen, vermute ich mal, kann eigentlich für Biden nicht mehr viel schiefgehen, weil die Trends in 2, 3 Bundesstaaten so sind, dass er im Prinzip davon ausgehen kann, dass er Philadelphia, also beziehungsweise in dem Fall Pennsylvania gewinnt, wenn auch nicht wirklich dramatisch mit riesigem Vorsprung. Das gleiche gilt offenbar für Nevada. Also wenn man die reine Auszählung anguckt, glaube ich nicht, dass was schiefgehen kann. Aber dahinter und daneben kann natürlich noch viel schiefgehen, einfach weil man zum einen bei jedem Auftritt von Joe Biden ein bisschen die Angst hat, hoffentlich hält er durch, hoffentlich bleibt er fit, hoffentlich kriegt er kein Corona bis zum 20. Januar, weil diese Zwischenphase zwischen Wahlergebnis und Intronisierung, also beziehungsweise Amtseinführung, die wird einfach noch lange sein und möglicherweise noch sehr kompliziert werden.
Und Sie sprechen natürlich indirekt auch den Polit-Thriller an, den wir da quasi erleben. Es ist ja wahnsinnig, was da gerade passiert. Hochgradig spannend, mit vielen Unberechenbarkeiten und einem Protagonisten, Donald Trump, das kann man, glaube ich, so formulieren, der am Rande des Wahnsinns zu agieren scheint. Aber es ist Realpolitik. Wie nehmen Sie das wahr?
Also das mit dem Wahnsinn ist ja immer so unser Reflex, weil wir auch irgendwie natürlich sagen, was eigentlich vernünftig sein müsste und was nicht vernünftig ist. Er macht alles, was man befürchten musste und er delegitimiert im Augenblick eben die Stimmen, die von den Briefwählern kommen. Nach einem Vorort seit Mittwochnachmittag wird ihm quasi die Wahl gestohlen. Das Schlimme ist, dass es in Amerika nicht die eine Institution gibt, die das quasi sozusagen korrigieren kann, sondern die Erzählung, die Perzeption, die Wahrnehmung dessen, was vermeintlich ist, hat so sehr die Fakten dominiert, dass man jetzt eben sehen kann, wie Bürgerwehren und harte Trump-Anhänger in Phoenix, Arizona vor dem Wahlbüro stehen oder in Philadelphia stehen und du eben jede Sekunde eigentlich Angst hast, dass da was Größeres passiert. Gott sei Dank ist noch nichts passiert. Aber es gibt eine zweite Wahrnehmung, die mich in den letzten Tagen sehr beschäftigt. Vielleicht hat es sehr subjektive Gründe, aber ich gucke so viel sozusagen die amerikanischen Nachrichtensender und eines machen die durch ihre blanke Berichterstattung, auch wenn sie so lange dauert, ganz eindeutig klar, jede Stimme zählt. Also das Grundelement der Demokratie, jede Stimme zählt bis zum Schluss, wenn alle da sind. Das kommt jetzt noch mal viel stärker und penetranter, als ich erwartet hatte, ins Bewusstsein der Leute. Das macht mir ehrlich gesagt Hoffnung, dass einfach nach 4 Jahren jetzt nochmal kenntlich wird, hat er gewonnen, hat er wirklich gewonnen? Was ist unser Grundkriterium bei der Frage, wer gewinnt hier? Also ich glaube, da kommt kein Amerikaner im Augenblick dran vorbei und keine Amerikanerin. Deswegen finde ich das eigentlich ein schönes Element. Wie weit es wirkt, weiß ich nicht, aber mir geht's so und ich hoffe vielen anderen auch.
Die Hoffnung auf der einen Seite und auf der Seite von Donald Trump möglicherweise die Verzweiflung. Sie haben es angesprochen. Ein Präsident, der sich zum Sieger erklärt, kurz nach Beginn der Auszählung der Stimmen, der während der Auszählung verlangt, die zu stoppen, der Gerichte bemüht währenddessen und wo Fernsehsender mittlerweile die Übertragung abbrechen. Wie verzweifelt klammert sich dieser Mann an seine Macht?
Ich weiß gar nicht, ob der verzweifelt ist. Ich fürchte, der ist eigentlich immer so gewesen. Also jetzt, das ist, soll nicht so despektierlich klingen, aber er war immer ein Straßenköter. Also ein Mensch, der auf der Straße gekämpft hat. Sieg oder Niederlage. Er hat ja in einem, sagen wir mal, fand ich ganz spannenden Moment, kurz vor dem Wahltag erklärt, Siegen sei ganz einfach, Verlieren sei ganz fürchterlich. Ich glaube, er wollte es allgemein ausdrücken, aber er hat sehr, sehr viel über sich gesagt. Der hält es kaum aus zu verlieren, das ist klar, aber er ist natürlich nicht nur irgendwie emotional berührt, sondern er hat ja alles vorbereitet. Er hat Anwälte in jeden Bundesstaat geschickt, er ist an jedem Bundesstaat irgendwie jetzt mit irgendwelchen Blockaden versucht, Gerichte dazu zu bringen, die Auszählung zu stoppen und so weiter. Also neben diesem, sagen wir mal, emotionalen Element, der man kann garantiert nicht verlieren, so wie einst John McCain mit größtem Stolz verlieren konnte. Aber er ist halt auch ausgebufft. Und wir wissen nicht, ob es irgendwo einen Haken gibt. Bislang gibt es nirgendwo wirklich Belege. Und da gibt es auch einen Moment, der mir Hoffnung macht. Selbst alte und anerkannte Republikaner sagen in den einzelnen Bundesstaaten, hier ist nichts schräg gelaufen. Hier läuft die Sache richtig. Sehr eindrucksvoll.
Und einer, der sich bemüht, bei all dem ruhig zu bleiben, ist Joe Biden, der sich gestern Nacht nochmal an seine Anhänger gewandt hat.
My fellow Americans, we don't have a final declaration of victory yet, but the numbers tell us it's clear, tell us a clear and convincing story. We're going to win this race.
Also er sagt, noch kann man den Sieg nicht erklären, aber die Zahlen sprechen eine ganz klare Sprache und klingt dabei so ein bisschen, Sie haben es vorhin angesprochen, wie ein Langstreckenläufer kurz vor dem Ziel, oder? Schon ziemlich kaputt.
Atemlos. Ich gebe zu, ich habe vorgestern Abend einen Auftritt von ihm angeguckt. Der war, weiß ich nicht, unsere Zeit abends um 11. Und ich saß auch atemlos vorm Fernseher. Zum einen, weil ich seine Worte gut fand. Und zum anderen, weil ich will gar nicht lächeln, sondern es macht mir tatsächlich Sorge, er halt nicht wirklich fit wie ein Turnschuh wirkt, sondern alles andere als das. Meine Hoffnung ist, dass um ihn herum inzwischen längst ein sogenanntes Transition-Team existiert, dass die alles vorbereiten, auch die Eventualitäten der Auseinandersetzung mit den Anwälten von Trump. Also ich hoffe, dass er so eingebettet ist, dass er gesund bleibt.
Die Sache, die uns weiter beschäftigt, ist das Geschehen rund um die US-Wahl. Der Sieg, so sieht es aus, dürfte Joe Biden nicht mehr zu nehmen sein. Der Schlüssel zum Erfolg, von dem schon vor den Wahlen alle gesprochen haben, könnte der Bundesstaat Pennsylvania sein. Bei mir im Studio ist weiter Stefan Braun vom Parlamentsbüro der Süddeutschen Zeitung. Ja, und Herr Braun, wir wollen reden über das, was ein Donald Trump dann möglicherweise überlässt für Joe Biden und was das auch für Auswirkungen hat. Die amerikanische Gesellschaft ist schon seit Jahrzehnten gespalten, aber Donald Trump, der hat den Graben noch mal um einiges größer gemacht, oder?
Er hat halt unheimlich vielen Leuten, die bislang vielleicht eher leise waren und die in sich eine Aggressivität tragen, die vielleicht auch das Gefühl haben, sie seien irgendwie zurückgeworfen worden, sie seien abgehängt worden. Den hat er eine Stimme gegeben, was per se erstmal ganz okay ist. Ich finde, das war wichtig, dass man auf dort seinen Blick hingerichtet hat. Aber er hat es eben von Anfang an und bis zum Ende mit einer Aggressivität und mit einer spalterischen Art und Weise gemacht, die, sagen wir mal, das amerikanische demokratische System an jeder zweiten Stelle zu untergraben versucht hat. Also alle Regeln, alle Institutionen sollten außer Kraft gesetzt werden. Für einen wie Trump ist das ja überhaupt kein Problem. Ein Milliardär braucht viel weniger Regeln als die Leute, die wenig Geld haben, die ihre Sorge um ihre Kinder haben müssen, die Kinder in die öffentliche Schule schicken müssen und so weiter. Ehrlicherweise hat er den Leuten suggeriert, dass er sich drum kümmert. All das hat er ja überhaupt nicht gemacht. Insoweit lässt er ja zwei Sachen übrig, wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass er tatsächlich irgendwann das Weiße Haus verlassen hat. Das eine ist eine dramatische Vergiftung der politischen Atmosphäre und das andere ist, dass er ja sozusagen soziale Probleme hinterlassen hat, die viel größer sind, als sie waren, als er ins Amt kam. Und das würde jetzt erstmal in der ersten Sekunde verlangen, auch von Biden. Er hat es ja auch angekündigt, nicht nur eine ökologische Reform der amerikanischen Wirtschaft, sondern eben auch ein großes Sozialprogramm mit, wie wir wissen, oft am Anfang neuen Krediten. Jetzt ist die Verschuldung quasi um ein Drittel noch mal größer geworden unter Trump. Deswegen bei allen Hoffnungen, die man mit Biden verbindet, er wird irgendwie sehr beschränkte Möglichkeiten haben. Und dazu kommt etwas Zweites. Wir wissen nicht, wie die Kongresswahlen ausgehen. Man kann jetzt leise hoffen, dass ihm nicht droht oder nicht passiert, was ihm noch droht, nämlich im Senat eine republikanische Mehrheit. Die können dann fast alles, was er machen will, blockieren. Das wäre eine Fortsetzung dessen, was wir in den letzten Jahrzehnten eigentlich erlebt haben. Jetzt gibt's sehr spannend in Georgia, ich habe gerade auf dem Weg hierher noch mal kurz geguckt auf der Webseite der New York Times, da gibt's wahrscheinlich eine Stichwahl, damit konnte man nicht unbedingt rechnen, das könnte dazu führen, ein Patt im Senat, 50-50, dann ist die Vizepräsidentin von Joe Biden die entscheidende 51. Stimme, das wäre natürlich ein Clou für ihn, das würde ihm unheimlich helfen. Das heißt, am Anfang wird alles darum gehen, jetzt mal jenseits der sozusagen faktischen Möglichkeiten für Geld, Investitionen. Es geht um die Atmosphäre, um die Sprache. Da hat er mir eigentlich viel Hoffnung gemacht, weil die Auftritte der letzten, weiß ich nicht, 96 Stunden gute Auftritte waren. Wenn er das fortsetzen kann, wenn er auf die Leute mit seiner Empathie, das hat man gesehen, auf die Leute, auf die Schwächeren, die ärmeren Leute zugeht, vielleicht bewirkt er dann trotzdem eine Reanimierung der Leute.
Da sind wir jetzt schon dabei, was Joe Biden dann möglicherweise erreichen kann, wenn wir nochmal kurz bei den Spuren bleiben, die, selbst wenn es optimal verläuft, wie Sie es jetzt gerade gesagt haben, von den politischen Mehrheiten ja noch viel größer sind und die andere wahrscheinlich für sich nutzen werden. Er hat unabhängige Kontrolleure in der Politik gefeuert, Donald Trump. Er hat in seinen 4 Amtsjahren über 200 Bundesrichter neu besetzt. Und das Sahnehäubchen aus Trumps Sicht gesprochen war die Nachbesetzung von Ruth Bader Ginsburg am Supreme Court. Heißt, Trumps Agieren wird auch Jahre danach noch spürbar sein.
Ja, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass das so bleibt, es gab ja in der Demokratischen Partei und rund um Biden auch die Drohung, wenn sie das durchziehen mit der Nachfolge von Ginsburg, dann könnte es auch sein, dass sie die Zahl der Richter am Supreme Court erhöhen. Jetzt bin ich nicht so bewandert, dass ich weiß, können die das einfach mit einem Zungenschlag machen und einfach irgendwie vergrößern. Aber es gab auch da Gedanken, was können wir machen, wenn er das durchzieht, wenn die Republikanische Partei als solche im Senat das durchzieht. Also mal gucken, was da noch kommt. Ich bin aber irgendwie hoffnungsfroh, dass zum Beispiel jetzt bei der Frage, kommt es am Ende dieses Wahlergebnis oder Wahlergebnisse in einzelnen Bundesstaaten vor den Supreme Court, die Richter werden sich sehr genau überlegen, ob sie jetzt in dieser Sekunde nochmal als, ich sage es jetzt mal sehr zugespitzt, Handlanger von Trump agieren oder ob sie eben die Institution Amerika verteidigen. Da würde ich Hoffnung haben, dass sie eher Letzteres tun.
Und die Hoffnung in Joe Biden, Sie haben es angesprochen, liegt eben darin, was ja alle gesagt haben, der große Einer, der es zumindest versteht, in einer ruhigen, moderaten Weise die verschiedenen Gruppen anzusprechen. Wenn wir jetzt nochmal auf das Ganze gucken bisher und mal davon ausgehen, dass wir dann irgendwann das Ergebnis Joe Biden als neuer Präsident der Vereinigten Staaten verkünden werden, welche Lehren ziehen wir aus der Trump-Ära?
Also die eine einfache Lehre ist, diese Aggressivität vergiftet irgendwie über Amerika hinaus die Welt. Es ist ein Vorbild für alle, die gerne mit Aggressionen und mit Stimmungen und mit Gemeinheiten und Lügen sozusagen ihren politischen Fortgang befeuern wollen. Das ist die einfache Lehre. Die schwierigere Lehre ist, dass wir uns wirklich Gedanken machen müssen, wie gehen wir auf die Leute zu, die quasi an so einen Heilsbringer glauben. Was machen wir für die? Kriegen wir überhaupt noch mal hin, dass wir, indem wir uns um sie kümmern, indem wir konkret ihre Probleme lösen oder eben zeigen, dass wir wenigstens die Probleme so verlagern wollen, dass Globalisierung nicht einfach über uns kommt und irgendwie egal, was das dann bewirkt. Das halte ich für viel komplizierter. Das gilt überhaupt nicht nur für Amerika. Und das wäre eigentlich mein tiefsitzendster Wunsch. Lernt daraus, dass wir das solchen Populisten nicht mehr so einfach machen.
Ja, und neben der US-Wahl und dem Dauerthema Corona war es vor allem der islamistische Anschlag in Wien, der uns diese Woche beschäftigt hat und es nach wie vor tut. Ein 20-Jähriger, der am vergangenen Montag in Bars und Restaurants um sich geschossen hat und dabei 4 Menschen getötet und 22 verletzt hat und dann selbst von der Polizei erschossen wurde. Stefan Braun vom Berliner Parlamentsbüro der Süddeutschen Zeitung ist bei mir. Wien, eine Stadt, die Sie sehr gut kennen. Ihre Frau kommt von dort. Wie nah fühlt man sich da plötzlich dran?
Also in der Sekunde, als wir die ersten Meldungen kriegten am Montagabend, so kurz nach 8, hat man vor allem erstmal Angst um die eigene Familie und um Freunde, die man kennt. Und dann wechselt man, also jetzt in dem Fall als Journalist, ja dauernd zwischen persönlicher Sorge und, sagen wir mal, politischer Analyse, Präzision. Was passiert da gerade? Wer ist das? Was ist da? Wir haben sofort, also ich auch, kleine Videos geguckt, die hier sofort im Netz zu sehen waren. Erkennst du irgendwas? Also es geht einem schon sofort sehr nahe. Und was wir in dem Moment noch nicht wussten, aber dann später erfahren haben, ein Familienmitglied von uns wohnt ganz in der Nähe vom Graben, also ist im Zentrum. Und die hat dann ihren Sohn geholt, der unterwegs war in diesem Viertel mit 3 Freunden. Und die haben dann zusammen in der eigenen Wohnung quasi ein Nachtlager gemacht und diese Gefahrenphase abgewartet. Das haben wir Gott sei Dank erst hinterher erfahren. Mhm. Aber es ist alles gut gegangen. Also
schwierig dann irgendwie so die Distanz zu behalten, auch emotional. Es war dann ja bereits relativ kurz nach dem Anschlag viel klar, wer der Täter ist und auch so ein bisschen sein Umfeld, weil er eben den Behörden bekannt war, hat im vergangenen Jahr im Gefängnis gesessen wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung, verurteilt eigentlich zu 22 Monaten, dann aber vorzeitig aus der Haft entlassen. Erinnert schwer an den Fall Anis Amri in Berlin und auch jetzt wird wieder die Frage diskutiert, ob die Behörden versagt haben. Haben sie?
Ja, es ist, wenn man jetzt genauer hinguckt, schon spektakulär und gleichzeitig bin ich mit diesem Versagen, das kommt so schnell, dass man versagt hat, da sind Pannen passiert, also schwerwiegende Pannen. Also wir kennen ja jetzt diese Geschichte, dass er im Sommer in der Slowakei war, um Munition zu kaufen, dass der Verfassungsschutz in Wien Infos dazu gekriegt hat. Wir wissen auch, dass er Kontakt hatte inzwischen zu deutschen Islamisten, ohne dass wir genau wussten, wie gefährlich sind die wirklich. Aber man hatte sozusagen das im Schirm. Was man jetzt einfach wissen muss, wenn jemand als Gefährder oder als problematische Figur eingeordnet wird. Es gibt in Deutschland grosso modo 620 Gefährder für ganz Deutschland. Es gibt in Österreich, was ich bis dato nicht wusste, ungefähr 300 Gefährder. Das ist in der Relation viel, viel mehr. Gleichzeitig ist völlig klar, der Verfassungsschutz in Österreich ist klein. Der wird nicht die Möglichkeiten haben, die ein Verfassungsschutz bei uns hat. Und insoweit ist natürlich jetzt ein Schlaglicht plötzlich auf eine Aufgabe geworfen, die man in Wien bislang in dieser Größenordnung nicht vermutet hat. Ja, es ist viel schiefgelaufen und es mussten ja mehrere Fehler auch anerkannt werden, beziehungsweise eingestanden werden. Und ich bin jetzt mal gespannt. Es ist halt eine wahnsinnige Herausforderung. Und was wir bislang immer irgendwie nicht im Blick hatten oder nicht wirklich diskutiert haben, ist, wie gehen wir am Ende mit denen um? Bei uns wird ja schnell danach gerufen, ja, dann müssen wir sie halt irgendwie ausweisen oder abschieben. In Wahrheit müssen wir sie ins Gefängnis stecken. Und das wird aufwendiger, das muss juristisch überlegt werden, logischerweise. Aber wir können nicht so tun, als ob wir quasi das Problem dann immer lösen, indem wir es dann irgendwie ins Ausland abschieben. Und dann ärgern wir uns, oh, das können wir aber leider nicht abschieben und dann stehen wir irgendwo mittendrin. So, und
Da hat Bundeskanzler Kurz ja letztendlich auch gesagt, vielleicht hatten wir es auch einfach nicht so auf dem Schirm. Wir waren hier auf einer Insel der Seligen. Es waren immer die anderen, bei denen was passiert ist. Kurz ist ins Amt gekommen, unter anderem mit seiner Kampfansage gegen den politischen Islam. Hat er auch nicht vor harten Worten gescheut, ist am Tag nach dem Anschlag gelobt worden für seine maßvollen Worte, die er gefunden hat, dass er keine Auseinandersetzung will zwischen Christen und Muslimen. Ich musste da an Frankreich auch denken, an Emmanuel Macron, der sich sehr klar geäußert hat, sowohl nach Samuel Paty als auch nach dem Anschlag von Nizza. Und bei Samuel Paty bin ich an einem Satz hängen geblieben, mit dem ich Schwierigkeiten hatte, weil ich mich persönlich viel in muslimischen Kreisen bewege und die Empfindlichkeiten einfach kenne. Der gesagt hat direkt am Anfang, wir werden auch weiter hier Mohammed-Karikaturen zeigen. Und wenn auch alles drumherum richtig ist, was er gesagt hat, natürlich komplett richtig, und es eine abscheuliche Tat war, war dieser Satz für mich so ein bisschen mehr als Kampfansage gegen den politischen Islam, sondern auch Provokation für Muslime. So ist er ja auch angekommen. Und man konnte das zumindest meiner Meinung nach so ein bisschen wissen. Auch wenn ich überhaupt nicht in Abrede stellen will, dass alles, was er gesagt hat, natürlich wichtig und richtig war. Aber hätte er vielleicht einen Tick feinfühliger auch reagieren können?
Sie sprechen jetzt von Macron.
Macron zum Beispiel, ja.
Ja, ich glaube, man darf einfach nicht vergessen, dass Frankreich ein absolut säkularer Staat ist. Und es ist ein so tief sitzendes Selbstverständnis, dass die Religion da keine Rolle zu spielen hat. Dass er nicht den Eindruck erwecken wollte, unter dem Horror dieser Ermordung jetzt irgendwie an dieser Stelle plötzlich zu wackeln. Ich glaube nicht, dass es als Provokation gegen Muslime gedacht war, sondern es war eine Provokation gegen Islamisten, gegen Leute, die dagegen aggressiv vorgehen wollen. Wenn Sie sozusagen ein bisschen den Vergleich zwischen Kurz und Macron ansprechen, ich würde ehrlicherweise bis heute sagen, bei Kurz weiß ich nicht, was er wirklich denkt. Der hat schon so viele verschiedene Positionen bezogen, dass ich ihn nicht spüre. Bei Macron spüre ich. Wo steht er? Wofür kämpft er? Womit hat er irgendwie seinen ersten großen Wahlkampf bestritten? Mit einem Thema pro-europäisch, wo jeder sagte, oh Gott, damit kann man ja eigentlich in Frankreich überhaupt keine Wahlen gewinnen. Und er hat gewonnen. Kurz erlebe ich so nicht. Kurz war als Staatssekretär, ganz bevor er dann noch sozusagen Außenminister wurde, war er zuständig für Migration. Da hat er gute Dinge in Österreich gesagt. Da hatte er auch den Ruf, ein liberaler ÖVPler zu sein. Dann wurde er Außenminister, hat einen ganz anderen Kampf plötzlich geführt, auch gegen alle anderen in Europa mit der Sperrung der Balkanroute. Und jetzt weiß ich eben nicht, dann hat er eine FPÖ-ÖVP-Regierung gemacht, ohne irgendwie mit der Wimper zu zucken, hat sehr viel zugelassen, was die FPÖler an Vergiftung in die Gesellschaft getragen haben. Jetzt ist er plötzlich irgendwie ein Schwarz-Grüner. Ich spüre ihn nicht. Ich spüre wahnsinnig viel taktisches Talent, aber wie er wirklich denkt und ob er sozusagen ein Herz hat und wie das aussieht, ich kann es nicht einschätzen. Das ist der große Unterschied für mich.
Wenn wir nochmal kurz nach Deutschland gucken, wo das Thema natürlich jetzt auch groß diskutiert wird, unter anderem auch, weil der Attentäter Kontakte nach Deutschland hatte, müssen wir auch hier noch anders hingucken, was islamistische Gefährder betrifft?
Ja, ich glaube schon, wobei ich sagen würde, wir sind natürlich über die Erfahrungen der letzten 5, 6, 7 Jahre viel weiter als wahrscheinlich irgendwie die inneren Strukturen in Österreich. Die Frage, die wir vorhin schon mal angesprochen haben, wie gehen wir mit Gefährdern um? Man weiß, die werden ja bei uns, wenn es gut geht, 24 Stunden überwacht. 24 Stunden überwachen heißt aber, man braucht, ich sage jetzt mal grob geschätzt, zwischen 10 und 20 Beamten pro Gefährder. Das haben auch bei uns die meisten Landespolizeien nicht diese Möglichkeit. Also da muss man anders überlegen, weil sowas wie in Dresden zum Beispiel sollte natürlich auch nicht mehr passieren. Also ich glaube, wir sind da noch am Anfang einer Diskussion, damit ganz neu umzugehen und nicht immer reflexhaft. Selbst Seehofer hat es ja am Anfang diese Woche gesagt, lieber abschieben. Abschieben ist nicht die Lösung. Wir müssen mit den Leuten hier umgehen und damit auch vielleicht harte Wahrheiten aussprechen.
Wir kommen zu dem Thema, was weiter die ganze Welt beschäftigt, die Corona-Pandemie. Der Blick auf die Zahlen heute, neuer Höchststand bei den Neuinfektionen. Die Gesundheitsämter melden 23.400 neue Fälle, also rund. Innerhalb von 24 Stunden übersteigt alle negativen Erwartungen aus dem Spätsommer. Der Teil-Lockdown, den wir seit 5 Tagen haben, spielt da natürlich noch nicht rein. Dafür ist es noch zu früh. Von daher, Stefan Braun von der SZ ist bei mir. Gilt ja nach wie vor das Prinzip Hoffen und Warten. Wie geht's Ihnen mit diesem Teil-Lockdown?
Hoffen und warten. Es ist einfach so. Ich finde es richtig. Ich habe eine alte Mama in einem Heim um die ich mir Sorgen mache. Deswegen, ich kann damit jetzt gut leben und ich ertrage das, glaube ich, auch gut. Aber ich muss natürlich einräumen, es trifft mich ökonomisch nicht bislang. Und deswegen sagt man das ein bisschen leichter dahin. Als Gastronom wäre das sicher anders.
Was erleben Sie so im persönlichen Umfeld? Wie gut oder schlecht kommen die Menschen damit zurecht?
Bislang kann ich nicht sagen, dass ich vielen Leute begegne, die wahnsinnig klagen. Sag mal, das Einzige, was halt schwierig ist, und das muss man und müsste man noch viel mehr erklären, sind eben die Unterschiede bei den jetzt beschlossenen Maßnahmen sozusagen, dass Restaurants zu sind, Schulen offen, dass anderes zu ist, anderes offen. Das ist kompliziert für die Leute und da merkt man ja auch in der Stimmung sozusagen, das verstehen nicht alle.
Deswegen hat sich Bundeskanzlerin Merkel ja auch mehrfach bemüht, die Maßnahmen zu erklären. Zum ersten Mal auch in der Regierungserklärung, kurz danach im Bundestag. Das war eine emotionale Debatte. Bundestagspräsident Schäuble musste zur Ordnung rufen, auch weil die AfD ständig dazwischen gerufen hat. Wir hören mal kurz rein.
Es handelt sich um eine Art Kriegspropaganda, wozu ja auch passt, dass wir neuerdings von einer Art Kriegskabinett, dem Corona-Kabinett, regiert werden.
Der Ort der Entscheidung muss das Parlament sein.
Wir müssen abwägen, auch um den Preis, dass Menschen sterben.
Ja, das war ein, wie wir ihn kennen, Alexander Gauland von der AfD. Unionsfraktionschef Brinkhaus, dem standen dann wenig später fast die Tränen in den Augen, als er eben unter anderem über alte Menschen gesprochen hat und war bemüht, die Politik Merkels zu verteidigen. Was ist Ihr Eindruck, wie stark ist insgesamt der Rückhalt für Merkels Politik?
Also ich würde mal sagen, der Rückhalt war im Frühjahr größer, auch weil die Leute sozusagen zum ersten Mal mit dieser Pandemie konfrontiert wurden und es war sozusagen noch so eine solitäre Situation. Jetzt hast du die Schwierigkeit 8, 9 Monate später. Viele Leute haben damit gerungen, haben irgendwie Verständnis gehabt. Jetzt haben sie das Gefühl, scheiße, ich habe eigentlich die Schnauze voll, ich will das jetzt nicht mehr. Oder sie haben das Gefühl, muss das wirklich sein? Muss das in diesem Ausmaß sein? Das ist, sagen wir mal, der eine schwere Punkt. Und der zweite ist, ich finde, sie müssen, gerade wenn sie so differenziert entscheiden, Gasthäuser zu, Geschäfte offen, das an vielen Stellen nochmal erklären, warum machen wir das? Und sie hat es auch versucht, das muss man einfach mal konzidieren, am vergangenen Montag auch in der Bundespressekonferenz nochmal. Aber das reicht natürlich nicht, sie muss es noch mehr tun. Die Umfragen sind noch relativ hoch. 60-70% sagen, es ist richtig oder es müsste sogar noch mehr sein. Aber wenn man die Umfragen genauer guckt, sieht man auch, bei diesen Abwägungsfragen ist es hälftig. Also sozusagen 47 dafür, 47 dagegen. Ich weiß nicht, wo das endet. Meine Angst ist schon, dass sozusagen in dieser Mischung aus trotzigem, ich mag eigentlich nicht mehr und ist das wirklich logisch, mehr Widerstand entstehen könnte.
Was definitiv nicht hilft, sind die Menschen, die Corona für reine Panikmacher helfen. Heute wieder Großdemo in Leipzig. Da wird auch gleich gegen den ganzen Staat mit demonstriert. Aufgerufen dazu hat mal wieder die Initiative Querdenker. Wie ernst muss man das nehmen?
Also ich persönlich nehme es schon sehr ernst und finde auch, man muss darüber Bericht erstatten, aber ich finde, man muss halt eben auch die Größenordnungen immer irgendwie wieder dazu sagen. Ja, wenn das jetzt 15.000, 16.000, 20, das sind ja jetzt die Prognosen, irgendwie Demonstranten sein werden, dann ist das so und dann ist das auch ein Faktor, aber man muss daraus jetzt nicht sozusagen eine Protestbewegung machen, die schon 80% der Leute hinter sich hat. Das hat sie nicht beim Stande jetzt.
518 Verfassungsbeschwerden, habe ich mal nachgeschaut, sind bisher beim Bundesverfassungsgericht eingegangen zu den Corona-Maßnahmen und alle richten sich gegen den seit Montag geltenden Teil-Lockdown. Vor allem Gastronomen und Kulturschaffende sind frustriert. Warum müssen sie schon wieder dran glauben, während der Rest des öffentlichen Lebens weiterläuft? Dass es für viele Künstler um die nackte Existenz geht, das ist auch der Bundesregierung klar. Und das hat auch Bundeskanzlerin Merkel Anfang der Woche in ihrer Pressekonferenz nochmal klar gemacht.
Wir wissen alle, dass die Kultur für unser Zusammenleben in der Gesellschaft existenziell ist, dass sie wichtig ist und für eine freie Gesellschaft zentral ist. Und umso mehr schmerzt es jeden und auch mich ganz besonders, dass wir auch hier Kontakte reduzieren mussten für den Monat November.
Aber aus Ihrer Sicht eben notwendig. Stefan Braun ist bei mir vom Parlamentsbüro der Süddeutschen Zeitung. Wenn die Kanzlerin sagt, es schmerzt Sie, halten das Kulturschaffende teilweise für nicht mehr als ein Lippenbekenntnis, weil sie eben wütend und frustriert sind. Können Sie das verstehen?
Ich kann das verstehen. Ich kann das vor allem dann verstehen, wenn man Merkel nicht kennt. Und man muss Merkel nicht sozusagen näher kennen. Aber Jetzt habe ich ja das Privileg, irgendwie schon seit 20 Jahren über sie zu schreiben. Man muss einräumen, also ihr ist es in der Tat wichtig. Und nicht nur irgendwie die großen Opernhäuser, sondern auch andere Dinge. Sie geht hin, sie interessiert sich, sie ist ohnehin eine wahnsinnig neugierige Person. Deswegen würde ich für mich immer sagen, für mich gilt es nicht. Ich kann das schon verstehen und ich glaube nicht, dass es ein Lippenbekenntnis ist. Auch wenn man sich anguckt, was sie jetzt beschlossen haben als Reaktion auf diesen zweiten Teil Lockdown oder Teil Shutdown, fände ich, glaube ich, noch besser als Wort. Wir sind ja nicht eingeschlossen, wir haben keine Ausgangssperre oder sowas. Aber ich kann schon verstehen, von außen betrachtet, dass man denkt, Menschenskind, jetzt trifft es wieder mich, das ist brutal.
Und bei dem, was jetzt beschlossen wurde, sind einige zufrieden, andere sagen natürlich wieder, es reicht nicht. Unter anderem der Sänger Herbert Grönemeyer, der sagt, die staatliche Hilfe ist nicht ausreichend und es sei auch viel zu kompliziert, teilweise für Künstler an das Geld zu kommen, und schlägt vor, dass Reiche in Deutschland mit einem freiwilligen Soli der Kultur helfen sollen. Halten Sie das für eine gute Idee?
Also mein Herz sagt ja, finde ich eine gute Idee. Ich muss auch erwähnen, weniger Grönemeyer als Thiel Brönner, der eine Woche vorher selber ein Video aufnahm, ins Netz stellte, 6-7 Minuten, der einfach mal erzählt hat, er ja auch als prominenter Musiker und Trompeter, hat erzählt von den vielen Leuten, die an diesem ganzen Betrieb dranhängen, die nicht berühmt sind, die Zeitverträge haben, die wenig Geld haben, wie wichtig das ist. Also ich würde spontan sagen, ich finde es gut und ich fände das sehr schön, wenn es das bei uns gäbe, wenn es bei uns diese Kultur auch gäbe, nicht paternalistisch, ich gebe jetzt mal, weil ich großzügig bin, sondern tatsächlich das Verständnis, ich habe eine gewisse Verantwortung für die Gesellschaft. Insoweit, ja, ich fände das natürlich gut.
Viel diskutiert wurde über die Frage der Gerechtigkeit. Ist es gerecht, dass weiter Fußball gespielt werden darf, aber die Kultureinrichtungen schließen müssen? Wie sehen Sie das? Kann es da überhaupt Gerechtigkeit geben?
Ja, das Interessante ist, dass Frau Merkel ja am Montag von einer sozusagen eine neue Definition von Gerechtigkeit formuliert hat. Die hat mich auch beschäftigt. Sie hat ja an einer Stelle gesagt, ja, sie weiß, das fühlt sich ungerecht an, Restaurants zu, Geschäfte offen. Aber, und das hat sie aus meiner Sicht gut erklärt, es geht bei Restaurants und auch bei Kulturveranstaltungen nicht nur um den Event selber, es geht um den Weg dahin, es geht um das Treffen davor, es geht um die Begegnung danach, es geht um den Heimweg. Und wenn du Kontakte reduzieren musst, irgendwo musst du es machen. Sie hat dann gesagt, wenn die Leute es für ungerecht erachten, dann kann die Alternative nicht sein, wir machen beides wieder auf, Restaurants und Geschäfte, sondern dann müssen wir beides zumachen. Und das wollte sie eben noch vermeiden, einen Schritt zu machen, der so hart ist. Zumal sie sagt, wir brauchen irgendeinen sozusagen Wirtschaftsprozess, damit wir die Kompensation für Künstler und Restaurants auch finanzieren können. Je länger und präziser man hinguckt, desto plausibler erscheint es einem.
Sagt Stefan Braun von der Süddeutschen Zeitung. Die Stunde ist verflogen, oder?
Ja, es ging rasend schnell.
Und jetzt kommt etwas, was ich eigentlich nie machen soll, sagt mein Coach, diese Brücke bauen. Verflogen gibt das Stichwort zum Fliegen. Letzter Tag heute in Tegel. Von daher, die klassische Frage ist jetzt immer, was machen Sie heute noch? Haben Sie sich Tickets für die Besucherterrasse reserviert heute zum Abschied nehmen?
Verrückt, auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen. Wir haben heute Morgen drüber geredet.
Die kriegen Sie jetzt auch nicht mehr.
Nee, ich kriege auch keine mehr. Jedenfalls, wir haben heute Morgen noch drüber geredet, weil ich doch beruflich wahnsinnig viel geflogen bin. Und also jetzt bis die letzten 9 Monate dann nicht mehr. Es fühlt sich total komisch an und ich bedauere das auch ein bisschen. Aber ganz ehrlich, ich freue mich auf den neuen Flughafen. Ich habe den noch nicht selber gesehen. Ich habe Fotos gesehen. Bei allem, was irgendwie schrecklich über diesen Flughafen gesagt worden ist, irgendwie sieht er schön aus. Und ich höre auch, eigentlich sei er toll. Das darf man ja gar nicht sagen. Ich hoffe und irgendwie freue ich mich auf den ersten Flug von Schönefeld, von BER.
Also wenn Sie nicht nach Tegel gehen, dann, wir haben über Sportaffinität gesprochen, die uns beide auch umtreibt, dann gucken Sie sicherlich heute den Bundesliga-Schlager, oder? Bayern München, Erster gegen Zweiter, Bayern
München, Dortmund. Ich glaube, da würde ich einen Rüffel von der Familie kriegen, weil ich Gladbach-Fan bin und die spielen morgen Abend und das werde ich mir angucken.
Stefan Braun von der Süddeutschen Zeitung, vielen Dank für den Besuch.